Irgendwie ist alles beim Alten. Letztes Wochenende war ich wandern. Peru lebt im Chaos und die Kinder waren in der Schule. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ja, so richtig viel hat sich in Peru nicht geändert, aber letzte Woche, am Samstag, genau vor einer Woche, da habe ich eine kleine Wanderung unternommen mit einem Freund und es war ein wahrer Genuss.
Ja.
Wir haben hier bei uns um Corahuasi herum überall 4000er und wir haben einen Berg, der so ein bisschen hervorsticht, das ist der Chiquis. Wie kann man den beschreiben, Lena?
Naja, die müssen nachsagen, immer, das ist der Kamelrücken. Ich weiß nicht, ob das ein gängiger Vergleich dafür ist, aber es sieht halt aus wie so ein Kamelhöcker ein
Stimmt,
bisschen.
ja.
Läuft auf der einen Seite ein bisschen flacher nach unten, auf der anderen Seite ein bisschen steiler, aber ist eher so eine Kuppe. Also es ist kein so ein, wenn man sich einen Berg vorstellt, wie man einen Berg malen würde, dann müsste man den Salkantay besteigen. So.
Ja,
Das ist so
genau.
ein Berg, wie man
So wie
auf,
das Matterhorn
wie
irgendwie
ein
so, oder?
Kindenberg aufmalt, so
Ja, das ist
spitz,
Sandberg, ja.
obendrauf Schnee, ja so. Das ist der Salkantay. Der Chiquis ist eher so ein Hügel, also so eine Kuppe.
Ja, der Chiquis ist eigentlich, wenn man es ernst nimmt, ein Hochplateau.
Also
Der hat ja
ich.
drei Gipfel. Du kannst ja alle drei Gipfel ablaufen. Und diese drei Gipfel sind eins Richtung Tal, also Corahuasi, und zwei Richtung Tal zum
Apurimac.
Apurimac runter.
Also ich habe mir jetzt auch sagen lassen von jemandem, das sei gar nicht der Chiquis, den wir von hier aus sehen, der sei dahinter.
Okay.
Aber das weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber
Also,
manche sind ja hier sehr versiert, was Bergsteigen angeht
ja.
und haben dann auch solche Apps, wo man dann praktisch, das ist total cool eigentlich, wo du in die Gegend irgendwie filmen kannst und dann zeigst du dir mit dem Pfeil drauf, welcher Berg das jetzt ist, wie der
Ach,
heißt.
Sachen gibt's ja, Wahnsinn.
Und das ist schon, ja genau, und wohl, ich weiß es nicht, aber umgangssprachlich ist das der Chiquis, wo du jetzt am Samstag warst.
Genau. Und da waren wir also so. Wenn ich von der Bergwanderung rede, gell? Wir waren 2 Stunden weg. So.
Nein.
Wir waren 2 Stunden weg. Aber wir haben eine halbe Stunde gebraucht bis nach Cervite. Dann Cervite fährst du dann in so einen Feldweg rein. Der ist aber so steil, dass du nur mit einem Allrad hochkommst. Und dann kommst du unterhalb von dieser Bergkuppel an eine Lagune, die ausgetrocknet ist seit Jahren. Und ab da musst du dann laufen. Und von da aus war es dann tatsächlich bis zum Gipfel nur noch eine halbe Stunde.
Naja, man muss dazu auch erzählen, im Jahr 2020 war das, glaube ich, schon, bist du auch mal auf den Chiquis gelaufen.
Ja, mit so einer
Mit einer
Gruppe.
Gruppe von Krankenschwestern und
Ja,
Volontarios und so
ja.
weiter. Und ihr seid praktisch mit den Quads von hier aus bis zur Antenne gefahren und seid von da aus gelaufen.
Drei
Und
Stunden.
3 Stunden und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später sagt der Arzt Lukas, ah ja, da bist du doch gleich oben auf dem Berg. Wie, da bist du gleich oben, ja? Wie sie dann halt festgestellt haben, ist, dass man eben von der anderen Seite her so nah ranfahren kann, dass man eben nur noch eine halbe Stunde hoch braucht.
Aber es ist
Aber
natürlich schon
es
traumhaft,
war dann
weil
ein
es.
Tagesausflug das eine und das andere war halt,
Ja.
weil allein mit dem Quad da hochzufahren zu den Antennen ist auch 2 Stunden oder so,
Da
ne? Oder
bist du
anderthalb.
locker 1,5 Stunden unterwegs. Wir sind ja mal zusammen hochgefahren, weißt du?
Jetzt war ja,
Ja.
das war einer der Momente, wo ich unbedingt dringend mal raus musste während der Quarantäne. Also während der, ja, das war auch
Und es
2020.
ist so, dass man dann von der, also Antenne, das ist, man sagt halt hier so, das ist der Antennenberg. Was ist das? Das ist halt der Berg, der eine Antenne hat, die halt das Telefonnetz Richtung Corahuasi irgendwie
Ja, aber wenn
macht.
die Antenne ist ein Marker. Also
Genau,
da.
also wenn man weiß, genau, wenn man sagt, das ist Antennenberg, dann weißt du auch genau, wo du hingucken musst. Ne? Also das ist hier so praktisch rechte Hand vom Chiquis und von da aus kannst du dann 3 Stunden über Berg und Tal laufen, dann kommst du auch zum Chiquis hoch. Ich bin ja in der Zwischenzeit noch zweimal oben gewesen, alleine. Da bin ich dann so von Salvita aus losgelaufen und habe so 2 Stunden wahrscheinlich gebraucht. Aber nichts dabei gehabt. Das war einfach auch so ein Frusttag, wo ich gedacht habe, ich
Jetzt muss
muss
jetzt
jetzt einfach
raus.
raus. Und dann bin
Kenne
ich,
ich.
aber ich bin bis hochgekommen. Und das andere Mal, da gab es einen Wetterumschwung, da habe ich dann abgebrochen. Da habe ich gedacht, ich mach den Berg mal von der anderen Seite. Nämlich der Berg hat auch so eine Steilwand, wo man. Also, da kannst du nur mit einer Seilschaft hoch. Aber unten drunter vorbei, dachte ich, ist vielleicht ein bisschen Abkürzung. So.
Das ist der schlimmste Spruch in den Bergen. Ich kenne da eine Abkürzung.
Und die Realität ist, dass genau unterhalb von dieser Steinwand ein riesen Geröllfeld ist. Ja? Und da kommen auch immer wieder so Brocken runter. Ja? Also, letzten Endes wollte ich da unterhalb von dieser Steinwand, ich wollte nicht die Steinwand hoch, ich wollte einfach nur einen anderen Weg gehen. Und ja, das war also gefährlich.
Ja.
Also zum einen, weil dieses Feld einfach immer ins Rutschen kommt, wenn du da läufst. Ja. Aber es kommt halt von oben auch ständig irgendwie, dann muss er ja gucken, immer hochgucken, dass du keinen Stein auf den Kopf kriegst. Naja, und dann ist so ein Gewitter aufgezogen oder da oben auf der Hochebene, so ein, das passiert dann recht schnell.
Ja. Ja,
aus dem Nachbartal kommt dann plötzlich noch, vor 20 Minuten noch klare Sicht, batz, du stehst voll im Nebel.
Mhm.
Und voll im Nebel heißt, du siehst gar nichts mehr, keine Orientierung. Und ich sehe diese riesen Wolken kommen, sehe wie die, und dann habe ich einen Rückzug angetreten, dann habe ich da so Quechua gefunden, die da oben ihre
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte höre.
Echt?
Ja.
Diese Kühe, die haben mit mir dann das Essen geteilt und so und haben mir dann auch gezeigt, wie man den Weg also wieder runterkommt. Weil im Prinzip, das war jetzt nichts Wildes, also.
Naja, allein in den Bergen unterwegs zu sein, ist schon mal grundsätzlich keine gute Idee.
Ich sag's mal so. Das Gefährliche dabei war eigentlich, dass ich mir gedacht habe, ich will halt einfach meine Ruhe haben. Und ich habe auch mein Handy im Auto gelassen. Also ich bin...
Anfängerfehler.
Nein.
Ich meine, da oben hast du oft keinen Empfang, gell?
Doch, da ist überall Empfang.
Ja, ist ja der Berg mit der Antenne.
Ja, eben. Du hast da oben besten Empfang, du kannst auf den Hügel, also du kannst da oben praktisch überall...
Dir ein Büro einrichten.
Ja. Aber an dem Tag dachte ich mir halt, ich will... Also erstens, ich nehme nichts mit. Das heißt, ich hatte halt auch nichts dabei.
Falls ich stürze, auch nicht einmal ein Kaugummi oder Schokolade dabei
habe. Und ich nehme
eben
auch kein Handy mit. Und er hat mich dann da, nach 2 Stunden bin ich dann aber, wie gesagt, innerhalb von diesem Dings dann da gescheitert und dachte mir, fuck, das wird jetzt einfach zu gefährlich. Weil da kommen richtig dunkle Wolken. Mhm. Also nicht nur, dass du halt nass wirst, sondern du siehst halt, ich war dann zum Teil auch in diesem Nebelfeld drin, ich habe nichts gesehen, du wusstest, also ich wusste nur, Richtung Tal geht halt, da wo runter geht, ist Richtung Tal, ja. Naja, egal.
Ja.
Aber es war eine schöne Wanderung da mit meinem Freund und es hat einfach mal gut getan, rauszukommen.
Ja, wir sind ja dann am Sonntag auch nochmal wandern gegangen als Familie wahrscheinlich werden das sämtliche Eltern bestätigen können. Manchmal hat man ja so eine gute Idee im Kopf und ist total begeistert. Und dann verkündigt man diese wunderbare Idee seinen Kindern und dann kommt so eine Nicht-Enthusiasmus-Front einem entgegen. Und so ging es mir eben auch am Sonntag.
Und das schaukelt sich dann so hoch.
Ja, ich habe gesagt, Benni, wir müssen mal ein bisschen raus mit den Kindern. Wir waren jetzt so viel auch daheim gesessen und komm, lass uns mal eine Wanderung machen. Und es ist jedes Mal so aufs Neue. Ich bin ja als genervt oder gefrustet, wenn ich so viel zu Hause bin und hier in unserem Viertel liegt auch so viel Müll und so. Aber du gehst ein bisschen außerhalb und es ist wirklich schön. Also und jedes Mal denke ich mir, eigentlich müsste man das viel öfters machen, dass man mal wieder ein bisschen Weite hat und ein bisschen mal eine Fläche sieht, wo nicht dreckig ist oder verbaut oder wo das Auge einfach mal wieder Schönheit erlebt. Ja. Ich sage, gut, am Sonntag werden wir wandern gehen, da gibt es eine schöne Strecke, die ist wirklich toll. Zu einer kleinen Schlucht läuft man da und ja, es sind schon so, also wenn ich stramm laufe, mit meiner Freundin brauchen wir ungefähr knapp 2 Stunden.
Ja.
Wenn der Hund dabei ist.
Als Erwachsener, ja.
Als Erwachsener.
Ja.
Es war schon klar, mit den Kindern wird es deutlich länger dauern. Wir haben jetzt im Ende, glaube ich, 3,5 gebraucht. Aber waren gut, die sind stramm gelaufen. Aber halt nur unter massivem Protest. Also das ging, geh doch alleine. Wenn du das schön findest, dann mach's doch für dich. Da musst du uns doch nicht zwingen, mitzukommen. Und man kennt ja auch seine Kinder. Und gehen ist ja erwiesenermaßen auch gut für die mentale Gesundheit, sodass ich gesagt habe, nein, wir gehen alle fertig, da gibt es gar keine Diskussion. Ich war doch erst gestern weg, sagt der eine dann, der nächste sagt.
Also ich nicht.
Nee, das war ein anderes Familienmitglied. Wir können doch zu Hause bleiben, wir sind doch alt genug, dann nehmen doch nur die Kleinen mit. Ja, die Kleinen sind mir verrückt, wir laufen doch nicht freiwillig so lang. Ja, naja, und es dauert ja dann so beim einen länger, beim anderen kürzer, bis so nach einem halben Kilometer bis Kilometer anfängt der erste Unmut zu verrauchen. Und wirklich, also ich glaube, bis zur Pause haben sie dann alle gute Laune gehabt.
Mhm.
Da haben wir Pause gemacht, dann so eine Bächle, durften sie die Füße reinhängen.
Ja, wunderschön.
Karottenschnitze und Apfelschnitze essen.
Ja.
Und plötzlich war die Laune wieder besser. Ja,
und das weißt du doch auch selber, dass dein psychischer Zustand sich bessert, wenn du
läufst. Ja, nur die Kinder wollen das als nicht so glauben. Haben dann anderen Zugang. Es war wirklich eine sehr schöne Wanderung. Danach haben wir uns alle noch ein Eis geholt und hatten einen super tollen Sonntag, Mittag, Nachmittag. Ich hatte ein gutes Essen vorgekocht, dann haben wir abends noch schön gegessen. Also war wirklich ein toller Tag. Und auch, auch für die Kinder, was sie ja nicht gedacht hätten am Anfang dieses Tages oder
ja.
nach der Ankündigung, was wir denn heute noch tun. Aber ich finde es so wichtig und gerade so Familienzeit, man neigt dazu im Alltag, ich meine, unser Alltag ist im Prinzip nicht voll, zumindest im Moment nicht, wenn die Schule ist, ist wieder mehr natürlich, aber im Moment ist unser Alltag nicht so, dass wir sagen würden, boah, ist so knackevoll, wir kommen zu gar nichts und trotzdem muss man…
Das
ist
ein bisschen das Positive, wenn es kein Angebot gibt.
Ja, natürlich, also ich meine, in Deutschland wären die jetzt irgendwo im Sportverein im Fußball, und beim Musikunterricht und da noch eine AG und hier noch Jungschar oder sowas, das haben sie hier alles im Prinzip nicht und trotzdem muss man, was Familienzeit angeht, immer wieder mal so intentional sein, also das auch ganz bewusst machen und so, sich bewusst vornehmen, Zeit gemeinsam zu verbringen. Und ich meine, ich sehe das ja jetzt mit unserem großen Teenagerkind, wie viele Jahre wird er noch bei uns wohnen, ja? Natürlich hat er nicht immer Bock, was mit uns oder mit der ganzen Familie zu machen. Aber trotzdem denke ich, boah, das sind so wichtige Erinnerungen, die auch geschaffen werden und so eine Einheit, die man als Familie auch verspürt, wenn man zusammen was macht, dass man das eigentlich nicht schleifen lassen sollte oder nicht so laufen lassen sollte, weil es findet ja jeder immer irgendwas zu tun. Ich ja auch, ja. Also wenn ich mir nichts vornehme, dann habe ich schon auch immer was zum Kruscheln und zu machen und sowas, aber dann mache ich halt was für mich und nicht als Familienteam. Mhm. Und das sind so wertvolle Zeiten und ist schon super wichtig, das immer mal wieder auch zu planen, ganz bewusst solche Sachen. Und das schaffen wir mal mehr, mal weniger, aber jetzt, am Sonntag hat es gut geklappt.
Ja. Und es gab dann auch gar kein Gemotze mehr, als wir heimkamen. Es war alles so ganz froh, dass wir dann...
Ja, die Laune
war doch eigentlich...
War doch eigentlich ganz nett.
Ja.
Eigentlich wäre es lustig gewesen, wir hätten mal am Anfang so ein paar Interviews machen müssen. Genau. Dann nach der Wahl. Ich habe gesagt, das war jetzt so schön, Kinder, können wir nächste Woche gleich wieder machen. Naja.
Ja, also... Außer Wandern und zu Fuß hier unterwegs zu sein im Ort, ist im Moment halt tatsächlich nicht viel los, weil die Unruhen weitergehen. Das ist aber so ein Phänomen, finde ich, in Peru. Das Chaos geht ja weiter, es interessiert nur irgendwie keinen.
Ja, also ich meine, klar, die protestieren, glaube ich. Also ich denke, in Lima gibt es immer noch die sich da in der Uni verschanzen und irgendwie Proteste anleiern und so.
Ja, und in Lima Tambo und so gibt es immer noch Bauern, die dann Dreck auf die Straße schmeißen. Ja. Und die LKWs kommen halt nicht durch. Ja. Also ich habe heute Morgen wieder runtergeguckt, nichts. Kein einziger LKW auf der Panamericana. 2-3 lokal, also Autos von Locals, so die hier ihre Runde drehen, aber du kannst hier die Panamericana im Moment, zeitweise also, kannst du auf der Panamericana Fußball spielen. Es ist nichts los.
Ich hatte am Donnerstag eine peruanische Freundin da, die hat gesagt, ach, gerade sind sie dabei, auf die Puente ohne Erde drauf zu kippen mit dem Laster.
Ja. Also,
da denke ich, jo, Freunde, dass man halt nicht mehr von A nach B kommt, also
genau,
von
also Apurimac das heißt,
nach Cusco.
Genau, das heißt dann mit dem LKW da ohne auf die Brücke halt Dreck draufgeschmissen oder wie letzte Woche erzählt, Richtung Andahuaylas, die Straße halt wegbaggern und dann kommen keine LKWs durch. Und das Witzige ist aber, es gibt ja immer wieder zwischendrin so Lücken, ne? Irgendwie geht es dann schon so, dass man dann, ja gut, jetzt hat das ganze Tal halt wieder kein Gas, irgendwie rafft es dann der Streikführer dann doch und sagt, okay,
lass mal halt heute 48 Morgen mal
Stunden,
zwei durch.
Ja, so, genau, machen wir wieder auf. Und genau in so einer Lücke ist absurderweise unser letzter Container hier angekommen, ne? mit dem ganzen Material für die Schule und fürs Krankenhaus, wo auch jetzt, wo du denkst, so mitten im Land, wie, von Lima nach Curaçao, 1200 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Straßenblockaden. Unzählige.
Naja.
Aber letzten
Sonntag.
Das sind
ja schon im Normalfall 16 Stunden. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt gebraucht hat. Der Klaus hat es geschrieben, glaube ich, auf dem Blog. Aber
und letztes Wochenende, er kam durch. Jetzt steht der nächste Container schon bereit.
Ja.
Nur da ist so wertvolles Zeug drin, dass sie nicht losfahren.
Hm.
Der steht schon bereit in Lima. Der müsste eigentlich jetzt auch die Tage kommen. Und der ist sogar, da haben sie jetzt sogar einen versicherten Transport gemacht mit bewaffnetem
Begleitschutz. Ja, das machen sie immer mal wieder, wenn wirklich wertvolle Sachen dran sind.
Also da fährt ein bewaffnetes Einsatzfahrzeug hinterher und bewacht diesen Container, dass er sicher von Lima nach Curaçao kommt, die 1200 Kilometer.
Crazy
ja. Naja.
Ja.
Alles in allem, ich glaube, du hast gestern wieder Mail gekriegt.
ich habe gestern Mehl bestellt. Also ich habe mich mit unserer Tenderbesitzerin des Vertrauens unterhalten und sagte, hey, ich kann dir das auch bestellen. Bevor du jetzt hier im Ort rumfährst und suchst, ich krieg am Dienstag Mehl. Ich kann dir einen Sack mitbestellen. So, gut, werden wir.
Am Eck und bei der Polizei die?
Nee, bei der Matschi habe ich es mitbestellt.
Bei der Matschi habe ich es mitbestellt.
Die kriegt die gleiche Marke.
Okay.
Und gesagt, ich sie bestellt eh.
Und du warst unten am Eck und hast geguckt und da gab es keinen.
Ich hab neulich mal reingeguckt, habe keins gesehen. Mhm. Und, aber sie hat gesagt, nee, bei mir, ich krieg das zuverlässig. Ich habe immer Mehl jetzt gehabt die ganze Zeit. Wir werden sehen.
Ja.
Wir haben auch noch, also ist nicht so, dass
und der Preis ist auch gut.
Der Preis kriegt den gleichen Preis
wie unten.
Die kriegt es auch direkt von der Empresa, also von der Fabrik. Mhm. Interessanterweise die Klinik auch. Die Klinik bestellt auch direkt bei der Fabrik. Wusste ich auch nicht.
Ja genau. Gut, die nimmt ja, wir nehmen ja auch Unmengen
ab. Unmengen an Mehl. Ja, genau. Aber sie hat gemeint, sie hat jetzt die ganze Zeit, wo es kein Mehl gehabt, immer Mehl gehabt. Wo es kein Mehl gab.
Also gut, muss man dazu sagen, die Bäckereien hatten ja kein Mehl und deswegen gab es kein Brot. Also die wird jetzt nicht in Tonnen Mehl irgendwie im Lager gehabt haben. Die hat vielleicht da noch 3 Kilo
Päckle gehabt. Nein, die hat halt auch säckeweise.
Oder hat einen Sack dann da liegen gehabt. Also ist das ja interessant, das wusste ich nicht. Wobei ich überhaupt überrascht bin, wenn du mich ab und zu mal da zum Mehl einkaufen schickst, wie viele verschiedene Mehlgemische es gibt. Es gibt ja, glaube ich, mehr gemischtes Mehl wie normal. Ja.
Die haben halt häufig, ist es ja schon, das gibt hier das Arena Sin Prepara und das Arena Preparado oder Con Prepara, ich weiß gar nicht, wie sie es dann nennen.
Also das vorbereitetes
ist,
Mehl.
Ja, das Sin Prepara ist einfach ohne Backpulver. Das andere ist, da ist Backpulver schon mit drin.
Da ist Backpulver mit drin.
Das ist sehr fatal, wenn man mit falschem Mehl zum Beispiel Spätzle macht. Schon geschehen, nicht bei uns zu Hause, aber bei Menschen, die frisch hier waren. Also man muss immer gucken, dass es Sin Prepara ist. Oder was ich halt gerne nehme, ist Arena Especial. Dann denke ich, wunder was, Spezialmehl? Nee, ist einfach nur das stinknormale 405er, würden wir in Deutschland sagen. Also das Backmehl, einfach das Hausfrauenmehl, wie auch immer.
Okay.
Das Blöde ist allerdings...
Dieses 405er, das hat was mit der Feinheit zu tun, genau. Mit dem Siebgrad, glaube ich.
Wie viel,
ne?
Stärke drin ist, wenn ich es richtig weiß.
Okay.
Also irgendwie, wenn du es verbrennst, dann bleibt so viel, das kann jetzt völlig falsch sein, was ich hier sage, aber ich glaube, das habe ich mir mal irgendwann gemerkt. Es ist wohl so, wenn man ein Kilo davon verbrennt, bleibt dann so viel Gramm Asche übrig. Und das hat was damit zu tun mit der Stärke, die da drin ist oder so.
Ah ja, okay.
Nagelt mich nicht drauf fest.
Das heißt, wenn du jetzt ein Tausender
hättest, das ist halt viel griffiger, das ist ein ganz viel schwereres Mehl
drin.
Im Prinzip. Ja.
Wäre mehr Stärke drin.
Oder mehr Schalenanteile, glaube ich. Die Stärke. Stärke ist ja das Innenstück vom Kern. Wenn du nur Speisestärke hast,
okay.
Dann...
Also ich sehe schon...
wir glänzen hier wieder mit Halbwissen. Ja,
wird eine Hausaufgabe
vielleicht
für die...
Vielleicht weiß das ja jemand.
Genau, wird eine Hausaufgabe für die Kinder.
Genau. Kinder, halt doch mal einen Vortrag über...
die verschiedenen Mehlsorten.
Naja, das Blöde ist allerdings, es gibt hier halt nur Weizenmehl. Das ist ein bisschen schade. Und es gibt, also das scheint dir nur so, gleich. Es gibt schon Mehl in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Wir hatten einmal einen Sack Mehl,
ja.
Der war ganz, also es war fast, von der Farbe fast wie Roggenmehl, so dunkel. Mhm. Aber damit konntest du praktisch keinen Kuchen backen. Also das war so ein schweres, fast schon zähes Mehl, wenn das mit Wasser, also war ein Haufen Gluten einfach drin, sicherlich. Aber warum, versteht kein Mensch. Die Spätzlen damit wurden perfekt. Das Brot wurde ganz schwer und
babbig
so, ja. Das war... Ja.
Und wir haben ja auch Vollkornmehl schon da gehabt.
Ja.
Dass der Papa selber geschrotet
hat. Das ist halt aber hier, wenn du Vollkornmehl kaufst, du kannst in Deutschland auch Vollkornmehl kaufen, ist aber trotzdem fein gemahlen, aber halt aus dem vollen Korn. Wenn du hier Vollkornmehl kaufst, ist es halt so recht grob geschrotet, ja.
Ja, ja.
Da schmeckst du das Korn noch so richtig.
Ja, da bin ich ja extra zur Mühle.
Das muss man schon mögen.
Zum Bäcker, der hatte eine Mühle dabei und hab's dann da schroten lassen.
Ich mag tatsächlich... nicht so arg die Vollkornsachen. Also ich bin auch überhaupt kein Freund davon, von sämtliche Waren mit Vollkornprodukten zu ersetzen. Entweder will ich einen Kuchen essen und dann will ich kein Apfelkuchen mit Vollkornmehl. Oder ich esse halt kein Kuchen. Dann, ne? Ja, Vollkornbrötchen, ja, das ist lecker. Hm. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Ja. Also selbst Vollkornbrot ist also, naja, egal. Also man kriegt einige verschiedene Marken an Mehl. Aber jetzt zum Beispiel, wir tun ja gerade hier unser Pizza-Game ein bisschen ausbauen, also wir haben jetzt ein tolles Teigrezept und jetzt habe ich von der Matschi eben auch gestern Käse, hat sie jetzt gekriegt da aus Cusco, den wohl die Hotels in Cusco benutzen.
Aber das ist dann halt...
Da steht Mozzarella drauf. Ich würde dir manchmal was vergeben, so einen guten Mozzarella, so einen Büffelmozzarella.
Das ist Gummi.
Ja, aber ich werde ihn heute mal ausprobieren, ob er gut schmilzt. Weißt? Ich habe gestern schon, Kinder haben Nudeln gestern mit mir mittags, da haben wir schon ein bisschen gerieben. Also ich könnte mir vorstellen, also ich habe das Empfinden gehabt, er läuft gut auseinander.
Ah, ja.
Und allein das wäre schon mal ein großer
Fortschritt. Also was ich schon immer wieder erstaunlich finde, ist, als wir auch hier ankamen, ne, dann habe ich den, habe ich einen gefragt, so, was weiß ich, kann ich das und das, kann ich einen Ofen hier kaufen?
Mhm.
Nee, gibt's nicht. Ja. Kriegst nur in Cusco. Dann habe ich, wir kamen hier an, hatten keine Waschmaschine.
Ja.
Gefragt, ja, kann ich hier im Ort eine Waschmaschine? Ach. Ausgelacht, ne? So. Mhm. Das Ganze, ja? Nee, im Ort, es gibt keine Waschmaschine hier zu kaufen. Dann bin ich selber durch den Ort gelaufen, habe dann an so verschiedenen Ecken Leute gefragt und die, nee, gibt keine Waschmaschine. Und wer mein drittes Buch Angekommen in Peru gelesen hat, der kennt die Geschichte, dass ich mitten in der Pandemie, mitten in Curavasi, eine große Waschmaschine gekauft habe.
Die jetzt hoffentlich seit gestern ein paar peruanische Lehrer glücklich macht. Interessanterweise, der Schulleiter hat die gestern abgeholt mit zwei Gehilfen und meinte, da werden jetzt bestimmt alle Lehrer ihre Wäsche mitwaschen. Sag ich, hä, wieso? Sag ich, jetzt werden die einzige WG sein, wo Lehrer wohnen, wo eine Waschmaschine ist. Alle anderen waschen ihre Wäsche von Hand.
Crazy.
Und das ist eine große Waschmaschine. Das war
also,
unsere,
man muss mal ganz kurz dazu sagen, wir haben jetzt, nachdem wir aus dem Heimatdienst zurückkamen, diese Waschmaschine ausgetauscht gegen eine modernere Maschine.
Kleinere, ja.
Eine kleinere. Aus dem einfachen Grund, weil sie ein technisches Problem hatte. Die Heizung ging nicht mehr. Also der Heizstab ist kaputt gegangen. Das ist ein bisschen traurig, weil die Maschine hat mich viel Geld gekostet. Die ist eine große Maschine, die man eigentlich so in Hotels verwendet.
16 Kilo
Leistungsvermögen. Ja, die hat zusätzlich einen Trockner drin gehabt. Mhm. Die hat eine Sterilisationsfunktion drin gehabt. Also wirklich so ein High-End-Gerät. Allerdings, muss man dazu sagen, ich habe die Secondhand gekauft. Also es gab hier im Ort eben einen Waschmaschinenhändler. Den gab es aber eben nur für uns. Mhm. Ich war, glaube ich, der Einzige, der da eine Waschmaschine gekauft hat, denn alleine schon der nächste Missionar, der da eine kaufen wollte, der hat seine Waschmaschine nie geliefert gekriegt. Ich habe dann in der Zwischenzeit gehört, dieser Mann sei an Covid verstorben. Es kann gut sein, ich kann es nicht bestätigen. Auf jeden Fall gab es diese Tienda, nachdem ich da die Waschmaschine gekauft habe, plötzlich nicht mehr. Mhm. Und wir hatten Garantie ein Jahr und nach ungefähr anderthalb Jahren ist dann der Heizstab kaputt gegangen. Wir haben so einen Experten, einen Techniker hier bei uns im Krankenhaus gehabt, so einen Tüftler, der hat mir die durchgemessen und zwei Stunden da, was da verreckt sein könnte. Und letzten Endes kam er dann drauf, ja, also mit Widerstandsmessungen und so weiter, die Heizspirale ist es. Jetzt ist nur das Problem, dadurch, dass die Secondhand war und schon ein bisschen älter, es gibt keine Lager hier im Land mit irgendwelchen Bauteilen, ja. Und dann habe ich gedacht, ich bringe es aus dem Heimatdienst mit. Ja, meine Lieben, jetzt hätte das Ersatzteil ohne Einbau.
Ohne Garantie,
dass es danach dann funktioniert. So, ich glaube, 250 Euro gekostet.
Hm.
250 Euro. Alleine diese Heizspirale. Und ich will jetzt nicht übertreiben, aber die neue Waschmaschine hat, glaube ich, 400 Euro gekostet. Da blutet mir natürlich das Herz. Ja, da blutet mir dann das Herz, weil ich denke, oh, Müll. Ja, aber wir hatten die ja dann hier rausgestellt
geparkt.
Ja. Und ich war so froh, dass das jetzt, dann, als er Matthias angerufen hat, sag mal, habt ihr nicht irgendwie noch eine Waschmaschine übrig für die Lehrer? Und jetzt, das Krasse ist eben, für jemanden, der seine Wäsche von Hand wäscht,
ja,
ist das ein Top-Geschenk, ja?
Ja. Zumal die meisten Waschmaschinen hier im Ort eh nur kalt
waschen. So, und das wollte ich gerade dazu sagen. Der Standard hier im Ort ist, mit kaltem Wasser zu waschen. Und es sind alle eigentlich Maschinen, die man hier so bekommt, die günstigen Maschinen. Das sind so Top-Loader aus den USA. Ja. Und die funktionieren nur mit kaltem Wasser. Die haben keine Heizspirale drin. Wir haben ja, glaube ich, lass mich lügen, aber ich glaube, wir haben ein Jahr lang auch diese Waschmaschine genutzt, nur kalt.
Hm.
Oder fast ein Jahr lang nur kalt gewaschen. Das Problem war dann halt tatsächlich, die Kinderwäsche ist nicht mehr sauber geworden. Und vor allen Dingen die hygienischen Sachen, also die Putzlappen und so, die haben wir dann in einem riesen Topf, also was
ausgekocht.
Heißt, jetzt muss ich sagen, die Lena, ja, hat die dann immer nach der Wäsche.
Da habe ich mich wie immer gefühlt wie so auf unsere kleine Farm, weißt du? Hätte immer so eine Schürze gefehlt und so eine Rüschenbluse, steht da am Herd und kocht so auf dem Feuer die Lappen
die
aus.
Ja, ja. Also zuerst mit kaltem Wasser die Waschlappe, Unterwäsche und alles in der Waschmaschine und dann gekocht.
Schön gekocht.
Ja, und das hat mich halt dann doch oft ziemlich überrascht, was da noch Dreck rauskam. Also diese Brühe dann, obwohl das ja gewaschene Wäsche war.
Ich habe es oft aber auch nicht gewaschen vorher. Also die Handtücher und so, das habe ich einfach
hast direkt gekocht. Aber diese
Brühe war halt so dreckig. Ich habe es gekocht. und danach dann gewaschen, dass das Waschpulver alles gut rausgeht.
Ah ja.
Ich habe aber, ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, deren Schwester und Schwager leben in den USA. Und der Mann ist Arzt und er muss seine Wäsche zu Hause waschen. Und die haben auch nur so einen Toploader mit Kaltwasser. Und das Ergebnis ist halt, und das machen die halt hier auch, die Leute hier kriegen ihre Wäsche auch sauber, ja. Aber die schmeißen halt einen Haufen Bleichmittel, Chlor und andere Chemie rein. Ja. Und das möchte ich halt eigentlich nicht auf der Haut haben, ja. Also dann habe ich lieber, dass das T-Shirt nicht ganz sauber wird. Und ja, Chlor ist ja bekanntlich ein Hormondisruptor. Genau.
Es ist aber trotzdem unfassbar luxuriös, wenn man eine Waschmaschine hat. Also hier bei uns Wahnsinn. Im Ort, dass die Lehrer sogar die mit von Hand waschen, das muss ich nicht. Aber es ist natürlich Standard, wenn du hier nach Lukmus runter gehst, da stehen jeden Tag Leute am Fluss und waschen ihre Hände.
Das ist aber auch eine schöne Stelle Wäsche. Eigentlich immer. Da sitzen sie dann rum und quatschen. Und
du, ich sag dir was, Lena, das ist nicht schön.
Ja, nein. Aber das ist nicht schön. Natürlich, wobei ich sagen muss, ich habe schon mehrmals beobachtet, das finde ich total spannend hier, dass da auch ganz oft, also Wäsche ist keine Frauenarbeit hier.
So, das ist genau meine Beobachtung auch gewesen. Wäsche es ist erstaunlich, ganz oft stehen da unten Männer und schrubben die Wäsche. Das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen.
Du brauchst auch für viele Sachen einfach auch Kraft. Die haben ja oft so auch diese großen Decken und sowas, bis du das ausgefrungen hast, das kriegst du ja, also das kriege ich nicht hin, ja. Wenn das so
das ist mir auch schon aufgefallen.
Oder sind halt die Familien zusammen, dann, die wirklich zusammenarbeiten dann. Einmal kam so ein ganzer Laster. Also so ein Kleinlaster, dann haben sie da ihre Wannen und die Wannen haben ja, also die Wäschekörper haben ja, sind ja nicht zu, die haben ja Löcher, dann wird der Wäschekorb einfach ins Wasser gestellt und es ist so eine Flussstelle, das wird an einer Stelle so ein bisschen gestaut und da waschen sie dann die Wäsche, aber es läuft halt die ganze Zeit auch Wasser durch, ne? Das heißt, man kann es gut ausspülen und das Wasser läuft dann ab, also es ist schon schlau gemacht.
Man muss nur dazu sagen, dass es natürlich kein Klärwerk gibt, gar nichts.
Diese Fluss ganze ist dann schön schaumig.
Die ganze Chemie, war alles in großen Maßen, da wird nichts gefehlt, sondern das wird einfach, dieser ganze Dreck, das Chlor, alles, einfach Bleichmittel ab in den Apurimak und dann...
Aber ich habe es die Tage mit Benjamin gehabt, ich erinnere mich, dass mein Papa uns alles erzählt hat, ich meine, der ist ein Kind der 60er, ja, also der ist Jahrgang 59, glaube ich, mein Vater, dass er als Kind, gab es da bei ihm im Ort so eine Stelle, wo jeder einfach immer sein Altöl hingekippt hat und seinen Müll den Abhang runtergeschmissen. Und einmal war der ganze Fluss irgendwie verfärbt, weil die große Firma, die da am Ort halt direkt neben dem Fluss ist, hat irgendwas reingekippt oder sowas, ja. Und du denkst dir, oh, das klingt aber sehr nach Peru, ja. Und ich denke mir immer, ah ja gut, Deutschland in den 60ern.
Aber Lena, nicht nur 60er, in den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, wir haben öfters Radtouren gemacht zu meinen Großeltern auf dem Bauernhof. Und die hatten einen Aussiedlerhof. Mhm. Der war nicht kanalisiert.
Ja, die waren am Ende des Dings, ne?
Des Wasserversorgung. Ja, also Zuleitung.
Ja.
Aber ich würde vermuten, dass die Kanalisation 1995 oder so da kam. Mhm. Das ist also so.
Hatten die da eine Klärgrube vorher oder was?
Ja, pass auf. Wenn wir dann zu meiner Oma gefahren sind, sind wir meistens übers Fuchsenloch hochgefahren, weil dieser Weg halt ein bisschen länger war und da musste man nicht so groß über die Straße und so, nicht durch den Ort groß und konnte schön über die Lache fahren. Und wenn wir hochgefahren sind, da konntest du im Fuchsenloch sehen, ob die Oma die Waschmaschine anhatte oder nicht.
Ja.
Weil dieser Kanal...
Alles in den Äcker.
Dieser Kanal, es ist kein Witz. Also ich erinnere mich noch dran, dass ich Schaumberge in diesem Kanal gesehen habe. Immer da sozusagen, wo dann über diesen Kanal so wie ein kleines Brückle rüber war, da dann der Landwirt hat also sich so, oder die Stadt hat da ein Rohr und dann planiert oben drüber, dass der auf sein Feld fahren kann mit dem Traktor. Ja. Und an dieser Stelle, da haben sich ja meistens die Äste verfangen und so. Mhm. Und da hat sich dann der Schaum gesammelt. Ja. Und dann wusste ich schon, also das war nicht nur meine Oma, sondern das waren das auch Viertel die Nachbarn, halt, das Viertel. Also einer da oben wäscht jetzt gerade wieder Wäsche, weil hier unten oberirdisch das Wasser abgeleitet wurde. Ich meine,
die waren ja
eben
auch das letzte Haus an der Wasserzuleitung und die Oma hat gesagt, im Hochsommer kam dann halt als manchmal einfach kein Wasser bei ihnen an, ne? Weil es unterwegs verdunstet ist oder so, keine Ahnung. Hat halt nicht gereicht vom Druck dahin. Und ich meine,
das ist so wie
das ist noch nicht so lange her, ja. Also, und das ist ja oft auch das, bei allem, was einen als nervt, das ist natürlich auch das Tolle hier. Du bist halt in einem Entwicklungsland und wir sind jetzt ein bisschen länger als 3 Jahre hier Und es hat sich schon einfach auch super viel entwickelt, seit wir hier ankamen.
Man wird anspruchsloser.
Nee, aber es ist auch, also gerade also was schon. Du bekommst, auch an Lebensmitteln oder so. Ja,
ja, das stimmt.
Also man freut aber sich halt, halt auch über so kleine Sachen.
Genau.
Ja.
Es ist ja immer so, du entdeckst dann wieder was. Beispielsweise wollte ich, ist unser Föhn kaputt gegangen. Ich wollte hier im Ort einen Föhn kaufen. Du kannst hier im Ort einen Föhn kaufen. Nur, dann
ist auch sehr, sehr, ein sehr großer Euphemismus, zu sagen, der Föhn sei kaputt gegangen.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Halten wir erstmal fest, dass der Föhn so gut wie nie gebraucht wird. Ja, das ist ja das Erste.
Weil ab und an mal zweckentfremdet wird, wurde.
Das wollen wir jetzt einfach so stehen lassen. Aber auf jeden Fall, der Föhn ging nicht mehr zum Haareföhnen so. Und dann kriege ich hier im Ort einen Föhn. Allerdings für den doppelten Preis wie in Cusco. Ne? Ja, das ist immer diese Kehrseite dann. Wenn jemand sowas, so ein unique selling point hat, sowas
ja.
ganz Außergewöhnliches, dann...
Ja, das ist halt blöd, ja. Aber es ist auch oft, du kaufst was und dann manchmal steht ein Preis drauf, so mit Handschrift, irgendwie ein Kulipreis oder sowas. Sagst, ah ja, ich hätte es gern. Dann sagen sie irgendwie 10 oder 20 Soles mehr. Und dann sagst du, aber steht doch der Preis. Ja, eso es precio Lima. Also das ist der Preis, den du in Lima bezahlen würdest, aber da sie das ja her importieren müssen im Prinzip.
Die Wahrheit ist aber, es ist...
Weißt du, das ist precio gringo?
Genau, richtig. Es ist der Gringo-Preis, weil du jetzt eine weiße Haut hast.
Ja, gut.
Und dann da...
Aber es ist schon so, dass die Sachen hier einen Hauch dann teurer sind. Auch Lebensmittel sind einige doch ein bisschen teurer dann als
wenn
in Cusco.
Wenn sie von Auswärts kommen, ja.
Genau, absolut. Also halt so abgepackte Sachen vor allem.
Ja.
Aber es war jetzt zum Beispiel so, es gibt in Cusco, in Plaza Vea, also in dem größten Lebensmittelmarkt, da haben wir uns ja auch schon mal öfters drüber unterhalten, der vielleicht die Größe eines Kauflands, aber vielleicht ein Viertel des Sortiments irgendwie hat, wenn überhaupt.
Ein halbes Kaufland, ein Rewe.
Nein.
Von der Größe ein Rewe, Lena.
Ein großer
von
Rewe.
Von der Fläche ein Rewe.
Okay.
Aber Sortiment wie ein Aldi.
Ja, so. Weniger wahrscheinlich noch. Naja, wobei die auch so eine Elektronikabteilung und so Kram haben, aber egal.
Ja,
jedenfalls gibt es da, wenn man Glück hat, gab es da immer mal wieder eine Marmelade, die wirklich gut ist. Tatsächlich eine dänische Marmelade, also Import aus Dänemark.
Schon absurd.
Absurd, ja. Da gab es Himbeer und Blaubeer und so eine Fruchtmischung und sowas. Und da wir ja, also hier...
Ich wage zu bezweifeln, dass die aus Dänemark kommt.
Aber es steht drauf und dann ist ja, wenn es importiert ist, dann ist ja immer so ein Beppa drüber mit, was dann auf Spanisch draufsteht. Aber es steht original. Ich gucke gleich nachher nochmal, aber es ist, ich meine, es ist ein Import. Du kriegst ja auch Müsli aus Deutschland. Also, Echo in Alemania. Es ist nicht das gleiche wie in Deutschland, aber es ist hergestellt in Deutschland. Das ist halt für den peruanischen oder südamerikanischen Markt produziert. Egal, also das kriegst du meistens nicht, weil das ist irgendwie
es
ständig
fast
nicht da.
Nie.
Aber wir
sagen
gucken wir
so.
Jedes Mal, wenn wir da sind, weil die Kinder das gerne
nie.
Mögen.
Ja.
Egal. Naja, und die, wenn es die gab in Cusco, habe ich die schon immer gerne mal mitgenommen.
Die
gab dann meistens nicht die alle Sorten und es gab auch, egal. Und die Tage laufe ich bei uns zum Weira rein, das ist der größte Einkaufsladen hier bei uns, so Schleckergröße, wenn überhaupt. Und tatsächlich.
Für die jungen Zuhörer, Schlecker. War mal.
Ja. Also wie so ein Spar auf Mallorca für die junge Generation. Man kriegt halt irgendwie von allem was. Naja, und dann komme ich da rein, da steht genau frontal an der Regalaußenseite diese Marmelade. Und ich habe mich mega drüber gefreut, dachte ich, krass, kriegt man die jetzt auch in Kurawasi? Dann habe ich natürlich gleich ein paar Gläser mitgenommen. Am Abend hatten wir Besuch und von Klaus und Martina und die Martina hat gesagt, Lena, ich war beim Weira und die haben diese Marmelade. Aber ich dachte, da muss ich dir eine mitbringen, wenn es die schon mal hier gibt. Und ich muss so lachen. Ja, es ist einfach, die Missionare sind alle gleich. Wenn es was Gutes gibt. Es ist auch tatsächlich so, wenn es zum Beispiel dann mal wieder Käse gibt oder sowas, dann geht eigentlich im Missionars-Chat immer die Nachricht rum, hört so, es gibt gerade Käse oder es ist gerade Wurst gekommen oder sowas.
Ja.
Weil die Missionare halt tendenziell auch die sind, die das Zeug kaufen. Das wissen die Händler natürlich auch. Und ich meine, es ist schon so, dass die gerade Wurstwaren ist hier einfach gar kein gängiges Produkt oder auch Käse oder so.
Ja, und also was du so gut wie gar nicht kriegst, sind Würstchen.
Ja.
Also diese deutsche, ich wusste gar nicht, dass das so was Deutsches ist, so die Würstchenkultur.
Doch.
Also du kriegst ja schon mal Würstchen, die kannst erstens nicht essen und
auch da wieder gibt es eine Sorte im Plaza Vea, das sind so Art Wienerle, die sind wirklich lecker. Und ja, habe ich jetzt auch gestern bei der Matschi welche mitgenommen. Zum Probieren.
Ja, aber diese, dass du 5, 6 verschiedene und dann grobe und Weißwürste.
Ja, diese Vielfalt, das kann ich vergessen.
Gibt's gar nicht.
Nee.
Gibt's gar nicht, ja. Und die Würste, die es dann gibt, Oder hier diese Käse, wie heißen die? Käse?
Käseknacker.
Knacker.
Oh.
Und
alle Vegetarier mal kurz weghören.
Mit Speck ummandelte kleinen.
Ja, Berner Würstel.
Berner Würstle. Oh. Ja. Oder Nürnberger. Also diese,
ja, so gute Weise. Oh. Ja. Ja, eben, das gibt es halt
gibt's
einfach nicht.
Gibt es irgendwie gar nicht.
Also, ja. Ich meine, die Frage ist, braucht man das? Also, ich vermisse es nicht arg. So ab und zu mal zum Grillen, ja. Aber wir sind ja, wir haben in Deutschland nicht mega viel Wurst gegessen. Ja? Also, die Kinder auf ihr Vesperbrot halt oder so, aber auch da. Aber so, das ist schon was. Es in Deutschland mal zum gescheiten Metzger gehen und das.
In Leverkäse weg.
Ah, ja.
So.
Naja, ich habe mir jetzt Pökelsalz mitgenommen aus Deutschland. Mein großer Plan ist, demnächst mal Fleischkäse zu machen. Dafür braucht man Pökelsalz. Sonst wird er so grau. Und dann das nächste Projekt wird so Leberwurst im Glas sein. Das ist ja auch wieder das andere Tolle hier, ne? Du kannst einfach in die Markthalle schlappen und sagen, ich brauche eine Schweineleber und ich brauche ein Stück Schweinebauch.
Ja.
Und dann zahlst du ein Appel und ein Ei dafür.
Ja.
Ich habe einen Fleischwolf zu Hause. Genau. Also du kannst das.
Das kriegst du da.
Das kriegst du da.
Aber es hängt halt auch der Ochsekopf
halt
über der Theke. mit dem Haken durch die Nase durch.
Ja.
So.
Ich meine aber auf der anderen Seite, das ist ja in der Regel frühmorgens geschlachtet, also das Zeug ist schon frisch.
Und ich glaube nicht, dass das frühmorgens geschlachtet
doch,
ist. Das Fleisch muss doch abhängen.
Ja,
ich glaube nicht, dass es am gleichen Tag
ist. Gutes Rindfleisch muss abhängen, aber deswegen ist es ja so zäh hier auch. Das ist ja in der Regel noch blutig und alles. Also wenn das jetzt schon gut abgehangen aussieht, dann kaufe ich es in der Regel nicht. Also ich gucke schon, dass ich dann frühmorgens auf den Markt oder in die Markthalle gehe und dann das hol. Ich habe auch die Tage Schmalz selber gemacht. Also du kriegst ja hier auch dann einfach Schweinebauchspeck. Das muss ja dann auskochen und dann, das hat irgendwie so einen riesen Berg Schmalz, also Bauchspeck 5 Soles gekostet, ja. Und da habe ich mehrere Gläser Schmalz draus gemacht, was du super benutzen kannst.
Und die ganze Bude hat gestunken nach Schweinestall.
Ja. Oh. Aber ich mag halt das, so Sachen selber zu machen und du weißt, es ist nichts drin. Du weißt, was du benutzt. Ja. Du weißt, dass das in der Regel ein relativ glückliches Schwein war. Das ist das Nächste. Gut, kann man sich drüber streiten, ob man das braucht oder nicht. Aber ich mag das schon gerne, wenn ich weiß, was in meinem Essen drin ist. Und ich habe einen schönen neuen Begriff gelernt.
Sag.
Also der macht so im Netz die Runde.
Aber nichts Spanisches.
Nein, okay. Englisch. Also auf Deutsch heißt es die Mandelmutter, also Almond Mom. Mhm. Das sind praktisch die Mütter, die immer sagen, wenn du, ich habe Hunger auf was Süßes, willst du ein paar Nüsse? Also so, die immer so voll auf dem Gesundheitstrip sind. Und dann gibt es eben das, noch ein anderer Bestandteil davon ist der Ingredient Household. Also der Haushalt, in dem es keine Fertigprodukte gibt, sondern nur Zutaten, wo man alles selber machen muss. Also wo du nicht irgendwie einen Schrank voller Süßigkeiten hast oder Snacks oder irgendwie Chipspackung oder sonst irgendwas. Da dachte ich, ja, das ist halt hier ganz natürlich so. Also ich meine, klar, du kannst hier schon Kekse und so Zeug kaufen, aber
sie schmecken halt nicht.
Schmeckt nicht. Das heißt, du bist automatisch dazu verdonnert, dein Kram selber zu machen. Ja? Und das ist manchmal nervig.
Ich finde es so witzig, weil wir sagen immer, es schmeckt nicht so. Ja. Wenn du den Peruanern hier beim Essen zuguckst,
Den schmeckt's.
Ja. Und die Tage war mal eine Schulkameradin von Lukas da mit ihren Geschwistern.
Mhm.
Und dann hast du hier deutsch gekocht halt, Spätzle und.
Das fanden sie gut.
Ja,
doch.
Was gab es dazu?
Nein, abends haben wir den Leberwurst zum Probieren gegeben. Und wir hatten noch in Deutschland, haben wir eingemachte Dosenwurst noch gehabt. Herzlicher Dank geht raus an die Familie Haas. Und da hatten wir noch eine Dose Leberwurst und die hatten wir frisch aufgemacht, so grobe Leberwurst. Und dann hast du, wollt ihr mal probieren? Ah ja, haben sie mal probiert, aber das war dann eher so, muss jetzt nicht unbedingt sein, ja. Und wir finden sowas halt lecker, ne? Und das ist schon, also klar, für unseren deutschen Geschmack ist es häufig anders. Das ist das Gleiche mit, die haben ja hier auch einen Haufen selbstgemachten Käse, ja? Also es ist nicht so, wir sagen immer, es gibt keinen Käse. Das stimmt eigentlich nicht, es gibt immer Käse auf dem Markt, aber der ist halt selbst.
Das ist aber kein Käse.
Ja, das also ist halt das nicht ist, das, was wir unter Käse
das
verstehen.
Das ist
der schmilzt nicht, der ist super salzig, weil die halt kein Kühlschrank haben, um den zu konservieren. Das heißt, der wird mega salzig eingelegt.
Das
kannst du nicht
als Käse bezeichnen. Das ist eine Zumutung. Also, das
macht aussatt, ja. Und dann in Kombination mit Choclo, der ja im Prinzip nach nichts schmeckt, ist dann dieser salzige Käse wahrscheinlich
wieder
gut.
Ja, das ist ja so ganz traditionell von den Quechua.
Ist hier ein Snack, ja. Choclo con queso. Also das ist einfach so Mais, aber darf man sich nicht den gelben Gemüsemais vorstellen, den es in Deutschland gibt, sondern das ist ein
so ganz heller.
Das ist ein Mais, der dem seine man könnte meinen, die Maiskörner werden irgendwo so neben so einem Atomfeld, Atomding aufgebaut. Das sind Riesenkörner, ja. Also das ist vielleicht 5- oder 6-fach so.
Manchmal so groß wie die Traube.
Ja, das ist ein Mais. Maiskorn, ja. Und das ist halt so ein Maiskolben, der ist auch relativ groß. Und dann isst man das halt mit diesem Käse zusammen.
Genau, also und der Mais schmeckt nach gar nichts. Der ist einfach nur im Wasser gekocht.
Der hat ganz viel Stärke.
Ja, aber ist im Wasser gekocht. Genau. Schmeckt
und
ganz
wässrig. Dann isst du diesen Käse dazu. Und dann passt es wieder, ne? Weil der Käse ja so super salzig ist. Muss man auch mögen, aber ist ein ganz gängiges Essen hier, ne? Ja, ja. Oder so ein Snack für unterwegs. Gibt es auch, steht ganz oft an der Straße, Choclock und Käse. Mhm. Naja, aber ja.
Gut, wir haben jetzt ja richtig viel über Essen geredet.
Ja, ist auch ein wichtiges
Thema. Ich weiß auch gar nicht, es scheint irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Also heute Mittag wird hier bei Familie Zeyer wieder Brot gebacken. Das heißt, um 14 Uhr wird der Ofen angeschmissen. Mhm. Dafür bin ich zuständig. Dafür brauche ich auch meinen Föhn. Also.
Ja, brauchte er ab und zu meinen Föhn, bis er den Geist aufgab. Nun haben wir einen.
Das Problem war halt, es kam halt so eine starke Flamme vorne raus und hat halt den
Föhn etwas angesenkt. Erfasst,
sagen wir erfasst.
Erfasst.
Ich bin nur kurz weggegangen, um was zu holen und habe den Föhn vorne im Eingang liegen lassen und habe halt Luft da in diesen Ofen reingeblasen und irgendwie hat es halt gut funktioniert.
Ja.
Und als ich kam, stand halt der war halt zusammengeschmolzen, sagen wir so.
Ich meine, ich habe jetzt einen neuen guten Föhn,
ja.
Den mir mein Mann da den Cusco besorgt hat.
Ich habe mir so ein Spezialrohr jetzt da gebaut, hinten als Luftzufuhr und damit geht es jetzt auch gut und kann man gut die Temperatur auch steuern. Also ich finde es.
Also wir haben jetzt auch, also ich finde die letzten beiden Male Pizza war richtig. Also natürlich werden wir heute eben, dadurch, dass wir das Brot backen und dann der Ofen an ist, werden wir heute Abend auch Pizza backen.
Ja.
Wir werden auch ein paar Gäste haben.
Heute Abend?
Ja, die.
Ah ja. Ja, stimmt.
Also, Volontarias.
Ah, und ich habe den Lukas auch eingeladen.
Oh, ja,
wollte ich
mal
was sagen.
Ja, ja. Ich habe einen Haufen Vorteig gemacht.
Gut.
Ja, ja.
Also, normalerweise.
Das ist ja schön, mir gefällt es. Das fängt dann schon einen Tag vorher an. Der Backtag wird vorbereitet.
Normalerweise.
Ich bin immer wie so eine gute schwäbische Hausfrau. So heute Abend.
Normalerweise muss man ja es andersrum machen, ne? Du brauchst ja höhere Hitze für die Pizza.
Na, eigentlich machst du die Pizza erst da. Aber, aber auch nur in einem Ofen, wie du es in Deutschland machst. Hier in Deutschland würdest du ja den Ofen anheizen, das Feuer ausgehen lassen, ausputzen und dann die erste Hitze wegnehmen mit so Blechkuchen oder mit Pizza.
Nicht.
Aber das ist hier,
die Hitze reicht nicht,
weil die sind auch nicht mit Schamottstein unten, die Öfen. Das ist nur so Keramik, oder was ist denn das? So Terrakottastein oder so waren das. Also
naja,
man muss das Feuer anlassen. Von dem
wir
her
haben
dann
den ganz traditionell gebaut.
Ja.
Wir haben unten eine Schicht reingemacht zur Isolation. Da muss man Glasscherben sammeln. Dann haben wir die ganzen Glasscherben klein geklopft. Dann muss man kiloweise Salz da rein leeren.
Mhm.
Und das Ganze noch mit Sand, meine ich.
Sand und Lehm dann, ne?
Und dieses Gemisch, das legt man dann unten rein, unter den Ofen als Wärmepuffer. Und dann da drauf kommen dann diese gebrannten Ziegel, würde ich sagen.
Ja,
so rote Ziegel. Ja. Boah, aber es funktioniert, ist doch
ja,
gut.
Ja, ist super. Also wir haben jetzt einen Dreh, glaube ich, gut raus. Ja. Und ich freue mich schon sehr auf heute Abend.
Genau. So. Lena, ich will aber trotzdem mal noch was von einem Patienten erzählen. Also diese Woche kam ein Patient bei mir an. Seine Frau dabei, also typische Quechua. Ärmste Bevölkerung, ganz arme Leute. Und die hatten schon mal hier mich besucht und wir hatten einen OP-Termin ausgemacht. Nur er kam zu seinem OP-Termin nicht. Er konnte nicht reisen wegen der Proteste und er kommt aus Puno.
Dann ist aber kein Quechua, oder?
Was?
Dann ist aber kein Quechua, wenn er aus Puno kommt.
Ja.
Das sind Aymari sind es dort.
Ja,
nicht,
sagen wir ein Indigener.
Ein Indigener.
Sagen wir es doch so. Ja. In Peru gibt es ja über, ich glaube, 56 indigene, unterschiedliche indigene Völker und vier davon wohnen in den Bergen. Ist das richtig?
Ich glaube ja.
Und die größte Gruppe ist eben die Quechua und die zweite Gruppe sind die
Aymara oder Aymari.
Und die
Aymara,
wohnen halt
ich,
mehr in der Nähe von
Puno.
Ja, die sprechen auch ein bisschen andere Sprache. Wobei die, wenn unsere Mädels da dann Quechua sprechen, verstehen die das meistens. Ich weiß nicht, ob das so bayerisch und saarländisch ist und so. Ich glaube, es gibt schon ein paar Gemeinsamkeiten, ja. Und wir haben ja auch, das muss man auch sagen, wir haben manche auch aus Puno. Also wenn es dann wirklich mal gar nicht geht, da haben wir auch Schwestern, zum Beispiel oben in der Verwaltung, ne? Die Donna, die spricht, die kommt aus Puno.
Ah ja.
Und die kann dann
mit einhergezogen als
Dolmetscher richtig einheimisch sprechen.
Okay.
Ja, ja. Oh, ab und zu braucht man das dann auch. Wenn die wirklich so voll von der Pampa kommen und kein Wort Spanisch und so.
Mhm.
Ja. Naja, auf jeden Fall kam es da nicht. Und du musst ja kannst über Cuzco dann hierher kommen. Das ist eine Fahrzeit 13 Stunden, so Reisezeit. Aber ganz viele unserer Patienten kommen daher. Ganz viele kommen auch aus Puerto Maldonado, auch ähnlich weit weg. Ne? Jetzt kam der dann an, die Mutti da dabei, also seine Frau, beide so jenseits der 60 vielleicht, Ende 60, und geheult, ja. Der war 4 Tage unterwegs. Der hatte sich in Puno tatsächlich auf den Weg gemacht. Puno, dann kommt ja Juliaca, das ist ja ein Teil da im Distrikt Puno. Schon in Juliaca, praktisch ein paar Stunden von daheim entfernt, kein Durchkommen. Also was mussten sie machen? Laufen. An einer Stelle haben sie ihn dann erpresst, haben ihm noch 50 Sol abgeknöpft, die Streikenden, und gesagt, er darf nur durch, wenn er sich am Faro beteiligt, indem er 50 Sol bezahlt.
Ja.
Ja?
Passiert immer wieder, ja.
Ja, haben sie ihn also...
Paro unterstützen mit Finanzen.
Ja, musste ein paar, also im Prinzip habe ich sie ihn also,
ja, ja.
Das sind Gangster, das sind Verbrecher.
Ja.
Ja, das ist...
Vor allem, das ist ja einer von
unfassbar.
Ihnen im Prinzip, ja.
Das ist unfassbar. Ja, das ist ein armer Landwirt. Ja. Ja? Und die haben nicht also den Reichen mit dem Auto ausgenommen, sondern ihren eigenen, und das ist, was man hier im Land immer wieder beobachten kann, der größte Feind des Peruaners.
Ist der Peruaner.
Ist der Peruaner selbst. Ja. Es ist so. Es ist einfach so. Es sind nicht die Ausländer, es sind nicht die Missionare, es sind auch nicht die Spanier. Der größte Feind des Peruaners ist der Peruaner. Naja, dann haben sie ihn da passieren lassen gegen eine Zahlung von 50 Sol, was für ihn Schweinegeld ist.
Ja,
ja. Dann durfte er weiterlaufen. Dann ist er wieder ein Stück mit dem Taxi gefahren. Er war also für eine Strecke, wo er normalerweise, wenn die Straßen offen sind, 13 Stunden Fahrzeit braucht, war er 4 Tage unterwegs und dabei ist er in Summe 1 Tag als ungefähr 70-jähriger Mann oder 68-jähriger zu Fuß unterwegs gewesen. Mhm. Immer da, wo man nicht passieren konnte und so, da sind die beiden dann zu Fuß gelaufen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, und wo habt ihr dann geschlafen? Und dann hat er geheult, ja. Sie standen dann auf der Straße, dann ist ja jetzt gerade Regenzeit, es kommt die Nacht, es regnet, kein Platz, niemand hat ihn reingelassen. Dann haben sie da mal versucht, irgendwo unterzukommen, dann haben sie da irgendwo versucht, ein paar Stunden zu schlafen. Mhm. Und der hat sich, also das ist unfassbar, ist
durchgekämpft.
Ne? 4 Tage durchgekämpft, um ans Krankenhaus zu kommen, damit ich ihn operieren kann. Wir haben ihn dann gleich diese Woche operiert. Es ist ja glücklich da. Heute habe ich ihn visitiert, heute Morgen. Und jetzt neigt sich sein Aufenthalt hier bei uns schon dem Ende zu. Jetzt hat er schon wieder Angst, wie er nach Hause kommt. Ja. Hat er mich gestern schon angehauen, was man da machen kann. Also er wollte praktisch, dass ich ihm den Katheter einen Tag vorher ziehe, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er am Sonntag besser durchkommt wie am Montag.
Ja.
Aber das kannst du nicht machen. Ich kann jetzt nicht ein postoperatives Schema ändern und ein Risiko eingehen für seine Gesundheit, nur weil auf der Straße die Spinner unterwegs sind. Mhm. Also,
ja, schwierig.
Ich habe ihm dann gesagt, ja, dann bleib doch einfach bis zum eine Woche länger, also nochmal eine Woche hier einfach im Ort. Und da kostet eine Unterkunft 10 Sol, das kann er sich dann schon leisten. Es ist weniger wie der Beitrag, den er da leisten musste auf der Straße.
Haben,
an der Straßensperre.
Ja.
Also es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und es erschüttert mich immer wieder, weil es gibt einfach keinen Zusammenhalt. So empfinde ich das. Es gibt keinen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Ja? Man hält mit seinen Kumpels, mit seinem Dorf, mit seinen eigenen Leuten zusammen. Aber wenn man irgendwo einen anderen verarschen oder ausnehmen kann, dann macht man das völlig skrupellos. Völlig skrupellos.
Ja.
Ja? Ich meine, und klar, wir als Weiße sind da immer der Fokus. Wir sehen das ja oft im Podcast. Wir sind ja oft dann die mehr zahlen müssen. Das ärgert mich, aber es bringt mich nicht um.
Ja.
Aber es ärgert mich zutiefst, ja. Und vor allen Dingen ärgert mich eins, dass ich immer wieder aus den westlichen Medien höre, dass die Weißen die sind, die alle auf dieser Welt unterdrücken und die nur Privilegien haben. Und ach, ich kann es schon nicht mehr hören, ja. Also,
es
ist so eine arrogante westliche Denkweise, ja. Unfassbar, ja.
Wir hatten hier auch mal den Fall, dass ein junges Mädel mit einem Missionarskind befreundet war und dann mehrere Jahre hier Sachen verkauft hat, selber gebacken hat, selber irgendwelche Konfekt hergestellt und verkauft.
Also eine peruanische Mädchen,
um dann dieses deutsche Mädchen, das mittlerweile wieder in Deutschland war, besuchen zu können. Hat also irgendwie, ich glaube, $1,000 oder so hat sie zusammengespart.
Was eine unfassbare Unsumme ist.
Also was auch eine hohe Dedication, also eine hohe intrinsische Motivation auch zeigt.
Von dieser Peruanerin, damit sie ihre Freundin in Deutschland besuchen kann.
Genau, was ja ein once in a life, also das ist ja wirklich was, das machst du nur einmal, ja? So, dann hatte sie das Geld beisammen und es ging darum, diesen Flug zu buchen. Dann hat der Papa des deutschen Mädels gesagt, hey, ich buche den für euch, woraufhin der Vater gesagt hat, nee.
Der peruanische Vater,
ich habe da eine Bekannte bei mir aus dem Ort, wo ich eigentlich herkomme, die hat so eine Art Reisebüro, lasse ich die das buchen. Also die kannten sich. Die wusste, dass das für die Tochter ist, das Ticket. Die wusste auch, dass die Tochter da jahrelang drauf gespart hat. Mit dem Ergebnis, dass er ihr das Geld gegeben hat und sie den Flug nicht gebucht hat, sondern das Geld benutzt hat, hat schon mal irgendwie $300 davon ausgegeben, bis aufgefallen ist, hoppala, das Ticket ist ja gar nicht gebucht. Ja?
Und das Geld ist weg.
Ja. Sie hat dann, glaube ich, $800 oder so hat sie wieder zurückgezahlt, also nicht einmal die volle Geldsumme wieder zurückgezahlt. Und du denkst dir, wow, du weißt die komplette Geschichte, aber es ist, ja, ich komme jetzt hier gut an Geld, fertig, mache ich mit, was ich will. Und das ist so symbolisch für, wenn ich was jemand ausnehmen kann, dann mache ich es halt auch. Und es hat nichts mit Imperialismus oder mit irgendwelchen Kolonialherren oder sonst was zu tun. Peru hatte jetzt mittlerweile auch schon wieder 200 Jahre Zeit, um auf die Beine zu kommen, sich selber zu organisieren. Aber es ist, wie es ist. Wenn man ich war mit dem Elias ja in Cusco mal vor einem halben Jahr, haben wir da ein Wochenende gemacht, haben uns da so ein paar Städten angeguckt, so ein paar historische, und haben einen guten Führer dabei gehabt, der uns viel erklärt hat auch. Ganz netter Typ. Und wenn du dann halt hörst, ja, die Spanier sind abgezogen und dann haben die reichen Peruaner einfach sich, also die Sklaven sind dann damit ja auch verschwunden sozusagen, Sklavenhaltung. Aber dann haben die reichen Peruaner gesagt, naja, ganz ohne die Sklaven ist ja auch irgendwie blöd. Dann machen wir jetzt halt Sklaven aus den armen Peruanern, ja, und holen uns halt von diesen ganzen historischen Städten alle Steine, die wir brauchen, um richtig tolle Stadtpaläste zu bauen und so weiter. Ja,
ja. Und so kamen die Steine von außerhalb dann in die Stadt rein.
Also das war nicht die Spanier, die das alles zerstört haben, sondern das waren dann die eigenen Landsleute, die sich dachten, naja, natürlich, das Inka-Gold und was weiß ich, da die Kirchen mit ausgekleidet und so weiter, keine Frage. Und dass da viel Vergehen auch, also auch menschenverachtende Dinge passiert sind.
Aber mein großes Argument ist nach wie vor, es sind inzwischen 200 Jahre vergangen.
Ja.
Warum steht dieses Land heute am Abgrund und hat sich nicht, ganz offensichtlich, nicht gut entwickelt? Und das kann man nicht alles nur historisch erklären, sondern da ist ein Problem, eine ganz tiefe Spaltung in dieser Gesellschaft. Mhm. Und wer dazu ein bisschen Hintergrundinformationen haben will, ich habe gestern von Mr. Wissen to Go einen netten Film gesehen, der das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, wie diese Probleme so historisch entstanden sind hier in Peru. Ich werde euch den in der Infobox verlinken, also wer da Interesse dran hat, das ist ein kurzes Video, so 15, 16 Minuten. Das werde ich hier unten mal verlinken. Könnt ihr euch mal angucken, ich fand es mal wieder sehr aufschlussreich, warum Peru in der Situation ist, wie es im Moment ist. Das erklärt sicherlich nicht alles und da sind Themen auch nicht behandelt. Zum Beispiel fehlt mir ein komplettes Kapitel zu den wirklich unfassbaren Skandalen, die der Castillo in den wenigen Monaten, in denen er an der Macht war, da verbockt hat. Also da ist irgendwie gar nichts dazu gesagt. Zum Drogenhandel in Peru ist nichts erwähnt.
Nee, aber es gibt zumindest historisch einen ganz guten
Überblick,
genau. Ja. Und es ist schon auch so, ich finde es total spannend, ist mir jetzt erst aufgefallen mit diesen ganzen Streiks, die Regionen, die den meisten Tourismus hier haben, ja, sind gleichzeitig die ärmsten Regionen. Und da müsst ihr doch irgendwo mal einen Klick machen und sagen, hey, das sind die Orte, wo das meiste Geld hingetragen wird, ja. Jetzt mal klar, Lima gibt's, aber Arequipa ist ein Hotspot-Tourist, Cusco, das Urubamba-Tal, das Heilige Tal um Cusco rum, da gehen Unsummen jedes Jahr an touristischen Geldern hin, ja, und ich denke, das müssten die reichsten Ecken im ganzen Land sein, ja, und da leben die ärmsten Menschen. Puno, das gleiche Problem, Titicacasee, eine Unmenge an Touristen, die jedes Jahr dahin geschleust werden, ja, und gleichzeitig die ärmste Region, ja. Und du wunderst dich eigentlich, denkst, Moment mal, wenn doch da schon so viele Menschen hingehen, dann müsste doch da ein florierende Gastronomie sein, Hotelgewerbe. Und es zeigt ist einfach
ja
sogar nur...
Auch, es sind ja auch die Regionen, die da mit den Minen.
Ja, eben, das kommt ja noch dazu. Arequipa hat da in der Nähe diese große Mine und so weiter.
Hier, bei uns? Hier. Apurimac, ja. Ärmster Bundesstaat, größte Mine.
Ja.
Und wer, ganz kurz, wer betreibt die Mine?
Die Chinesen.
Die Chinesen. Es ist unfassbar.
Ja, aber das
es
heißt
ist unfassbar.
Nur...
Unfassbar. Ja, sag,
das heißt
was es
nur,
bedeutet.
Dass das Geld halt in den irgendwelchen Taschen verschwindet.
Richtig.
Und es beim kleinen Mann nicht ankommt.
Privatleuten, Peruanern.
Ja, Peruaner, genau, die sich da ein also eine goldene Nase verdienen.
Ja.
Und da muss ich sagen, zu Recht, dass die Bauern da sagen, Freunde, da irgendwas läuft da gewaltig schief, ja. Auch auf Cusco an sich, jeder Tourist, der kommt, zahlt eine Touristensteuer, ja. Also das, die Stadt an sich könnte unglaublich reich sein, ja. Aber,
die ist unglaublich
ja,
reich.
Ja, also nein, mehrere Menschen in der Stadt
sind unglaublich reich.
So.
Ja.
Und
man fragt sich
halt,
jedes Mal, wo geht das ganze Geld hin? Die kriegen eine Abgabe, um ein Notfallsystem zu bezahlen, um Cusco herum.
Ja.
Eines der desolatesten im ganzen Land.
Ja.
Ja? Unfassbar. Wir reden von Millionen. Wir reden da nicht von Kleckerlesbeträgen. Wir reden von Millionen Dollar, die da hingetragen werden von Touristen.
Ja.
Damit zum Schutz der Touristen und der Bevölkerung ein Security-System da etabliert wird. Es gibt so gut wie nichts außer rostige Karossen. Mehr gibt es nicht. Und irgendjemand in der Stadt, und ich bin mir sicher, dass ich neben dem einen zumindest, der da große Summen schon abgegriffen hat, schon saß, ja, der verdient sich dabei eine goldene Nase. Und interessanterweise, die Kinder von denen, die sind dann auch im Ausland,
ja,
kriegen gute Ausbildung.
Hier, Privatuni da.
Ja, in der Schweiz.
Ja, ja.
Zwei meiner Söhne werden Ärzte. Der eine ist in den USA, der andere ist in der Schweiz. So läuft es da.
Ja.
Ja? Also,
und da sind keine Weißen beteiligt.
Überhaupt
nicht. Gar
nicht. Also, gar nicht. Da ist kein weißer Mensch beteiligt.
Ja.
Ja?
Also kein Europäer.
Kein Europäer.
Ja.
Da sind Peruaner.
Ja.
Die ihre eigenen Leute und ihr eigenes Land ausbeuten, ja. Leider.
Leider. Und es ist wirklich tragisch, weil es könnte den Menschen hier so viel besser gehen. Also,
ja.
Ja. Aber Hauptsache, es geht mir gut. Und ich meine, wir haben das in Deutschland schon auch, finde ich, miterlebt in den letzten Jahren, dass das zugenommen hat, dieses, wenn ich mich um mich selber kümmere, ist genug gekümmert.
Wenn sich jeder um sich selber kümmert, ist um jeden gekümmert.
Genau. Ja, genau. Also so ein Verlust an einem Gemeinschaftsgefühl und an, auch einem an, und es ist, ich meine, es steht schon in der Bibel, ein Volk, dem eine Vision fehlt, geht zugrunde, ja. Und es ist, finde ich, in Deutschland auch schon auffällig. Ich finde, jeder hat so seine eigene Lebensvision und die will er durchboxen und es fehlt so ein gemeinschaftliches Wir-Gefühl. Es gibt ganz viel Spaltung, es gibt ganz viel sich distanzieren von anderen Gruppierungen und eine ganz klare, harte Linie ziehen, statt dass man mal aufeinander zugehen sagt, was vereint uns eigentlich, was verbindet uns. Und hier hast du das halt auch, also ganz, ganz krass, die Bösen in der Stadt, die Reichen, die Elite, die armen Bevölkerung, die aus Sicht der Städter natürlich wieder, die sind ja zurückgeblieben, denen kann man eh gar nichts zutrauen, die sollen da ruhig auf ihrem Feld bleiben und uns nicht stören. Also diese unglaubliche Gespaltenheit einer Gesellschaft. Und
ja, aber es geht ja bis auf die lokale Ebene runter.
Ja.
Also das Geld kommt ja auch an. Es gibt ja Gelder aus Lima für zum Beispiel Entwicklungsprojekte in Kurawasi. Die gibt es.
Ja.
So, aber da fragt man sich dann.
Was entwickelt sich denn hier?
Wo ist das Geld jetzt? Also natürlich, es entwickelt sich ja immer irgendwas.
Ja, ja.
Es entwickelt sich ein bisschen, aber du siehst dann diese Summen dagegen und du denkst so, ja, es ist halt so, dass selbst der Bürgermeister und seine Crew, ja, dann für die 4 Jahre, wo sie dann gewählt sind, dann plötzlich die größeren Autos haben und die neuen Häuser oder sonst irgendwas.
Ich meine, machen wir uns nichts vor, das passiert, glaube ich, in jedem Land, nur halt nicht ganz so offensichtlich.
Ja, wahrscheinlich.
Die Deutschen sind da, glaube ich, was Federless-Wirtschaft und so angeht, einfach besser drin, das zu kaschieren. Und es gibt vielleicht auch bessere Gesetze, um sowas zu, um eine Prophylaxe in gewisser Weise zu haben. Aber es ist schon sehr spannend oft, ja. Und es
aber ich denke mir immer wieder, Lena, wir ärgern uns darüber oder wir schimpfen darüber. Ich will das gar nicht.
Es ist eine Beobachtung.
Es ist eine Beobachtung.
Ja.
Und was ich sagen will ist, nur dieser Umstand, dass es so ist, ist aus meiner Sicht eine Grundlage dafür, dass es eine Berechtigung für unsere Arbeit hier gibt. Denn wenn alles gut funktionieren würde, die bräuchten uns nicht.
Ja.
Sie bräuchten uns hier in Peru nicht. Sie bräuchten unser Missionshospital nicht. Sie bräuchten uns als Familie Zaya hier nicht. Es gäbe keine Armen. Wenn sie es fair verteilen würden, es gäbe hier keine Armen. Es gäbe genug Geld für Krankenhäuser, es gäbe sogar genug Geld, um die Ärzte und Schwestern adäquat zu bezahlen. Das gäbe es. Mhm. Aber wir sind hier, unser Krankenhaus profitiert, ich sage es bewusst profitiert, in Anführungszeichen, weil wir ja keinen Profit machen, eben von diesem Umstand. Sonst hätten wir keine Berechtigung. Und die Tage, das fand ich total interessant, von einem Missionsarzt, der haben wir Kaffee zusammen getrunken und dann sagt er, er ist immer gefragt worden, was denn so seine Vision für die nächsten Jahrzehnte ist, als Missionsarzt. Und also auf die nächsten 30 Jahre so. Mhm. Und ich fand das so crazy, diese Aussage von ihm, weil er sagte dann, dass es uns nicht mehr gibt.
Mhm. Ja.
Das heißt, dass unsere Arbeit so einen Impact in dieser Gesellschaft gemacht hat, dass diese Gesellschaft uns nicht mehr braucht. Und ich fand das irgendwie total, auf der einen Seite einen total absurden Gedanken, aber ich dachte mir, ja, das sollte unser Ziel sein. Unser Ziel sein, dass diese Gesellschaft es schafft, auf ja, eine Transformation durchzumachen. Und dass man eben nicht wie die letzten 200 Jahre einfach der reichere, der stärkere Peruaner den ärmeren Peruaner ausbeutet, sondern wir bilden hier permanent Leute aus. Wir bilden Ärzte aus. Ich habe jetzt wieder einen Residenten für 2 Monate. Wir bilden sie aus und nicht nur medizinisch, sondern wir bilden sie auch aus mit einem christlichen, mit einer christlichen Denkweise, mit einem Mindset, das dem entspricht, was Jesus uns gelehrt hat. Deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und wenn sie das mitnehmen, und ich glaube, es wäre die Krönung für dieses Missionswerk hier, wenn es eines Tages einen peruanischen Präsident gäbe, der mit diesen Werten hier bei uns gestartet ist und es bis in den Kongress geschafft hat, bis in die höchste Riegen und ja, von ganz oben diese Gesellschaft verändert. Vielleicht werden wir das in 20 Jahren sehen, dass hier aus der Diospisianer-Schule jemand mit Werten rausgekommen ist, der dieses Land verändert. Ich hoffe es.
Hm.
Ich sehe, dass es möglich ist und auch hier im Ort auf kommunaler Ebene.
Ja. Und das darf man nicht unterschätzen, was für einen Impact die Schule da auch hat. Hm. Also ich habe jetzt die Kinder, also wegen Schulgeld und so, war ich auf dem Sekretariat in der Schule und man muss so ein Kompromisso unterschreiben, also praktisch so eine Verpflichtung, die man eingeht, wenn man sein Kind in die Schule schickt. Da sind so Sachen dabei, wie ich schicke mein Kind jeden Tag pünktlich in die Schule und guck, dass sauber. Es scheiß sauber angezogen ist, die Haare ordentlich frisiert und so, Mädchen müssen die Haare zusammen machen und gibt so eine ganze Latte an Dingen. Und es steht aber halt auch so Sachen drin, wie ich verpflichte mich dazu, Qualitätszeit mit meinem Kind zu verbringen. Ich verpflichte mich dazu, mein Kind zur Aufrichtigkeit zu erziehen und jede Lüge zu bestrafen. Ich verpflichte mich dazu, dem Kind adäquate Freizeitbeschäftigungen an die Hand zu geben und vor allem den Konsum an TV und Handy und sowas, all das entsprechend zu limitieren und sowas. Also da werden schon, ich meine, natürlich weiß man dann nie, wie derjenige das ausführt, aber es werden einfach so Grundwerte gelegt, die kulturell oftmals einfach nicht unbedingt da sind. Ja, ohne dass das jetzt rassistisch klingen soll. Aber wo einfach man ein Bewusstsein auch schafft, hey, ein Kind ist nicht einfach nur da zum Mitlaufen oder zum
Anhängsel.
Als Anhängsel, das ist halt auch noch da und muss irgendwie still gehalten werden, damit es halt irgendwie groß wird sozusagen, sondern dass ein Kind einfach auch einen Wert hat und es wert ist, auch sich mit diesem Kind zu beschäftigen.
Ja.
Und wir sehen hier so viele kaputte Familien einfach auch. Die hast du in Deutschland auch, keine Frage. Aber das Ziel der Schule ist schon auch da, einen Impact zu haben einfach und zu sagen, hey, diese Kinder sind bei uns und wir möchten sie in der Zeit, wo sie bei uns sind, und das merkt man wirklich auch beim Kollegium, einfach mit Gottes Liebe überschütten und ihnen zeigen, sie sind wertvoll, so wie sie sind und besonders und bedeutend für diese Gesellschaft. Also diese Kinder, wir haben ja doch jetzt schon ein paar Jahre hinter uns hier, die gehen auch erhobenen Hauptes hier aus der Schule raus, wenn die ihre Promotion haben, ja?
Ja, ja.
Die stehen da, das finde ich ja eh toll, das lernen die peruanischen Kinder von Anfang an, die müssen schon im Grundschulalter, im Kindergartenalter Vorträge halten
und sich präsentieren
und da stehen die dann da mit nach ihrem Abschluss mit 16 Jahren und hauen da eine Rede raus, was wichtig ist im Leben und wo du denkst, wow, das ist so schön, weil das sind Menschen, die oder Kinder, die zu das ist auch mit Teil der Philosophie der Schule, die Kinder zum Menschen zu formen, die einen Unterschied auch machen in der Gesellschaft. Das ist Teil des, sagen, des
der DNA von der Schule.
Genau, des Auftrags, den die Schule für sich empfindet.
Und was halt das, ich meine, wir haben einen hohen Prozentsatz auch von Leuten, die wirklich aus der Armut kommen. Ne? Zum Beispiel die Kinder von der Janette, die ja wirklich aus bitterer Armut kommen. Mhm. Und das sind die Schulkameraden unserer Kinder. Mhm. Die haben eine reale Chance, in der nächsten Generation ein komplett anderes Leben zu führen.
Ja.
Bleiben wir dran. Es gibt viel Arbeit.
Jetzt geht's erstmal auf die Chakra.
Jetzt geht's los, genau. Ich werde jetzt die Kinder einpacken und wir gehen mal aufs Feld. Eine Krankenschwester von uns hat mich eingeladen, bei ihr daheim vorbeizugucken. Die haben so eine Obstplantage, da werden wir jetzt mal die Obstplantage besichtigen. Die sind dann immer ganz stolz. Und die,
aber
das ist
so toll,
die höchste Ehre für die, wenn der Arzt bei ihnen daheim vorbeikommt. Und ehrlich gesagt, ich hätte jetzt lieber die Zeit daheim verbracht. Aber ich weiß, es ist wertvoll und dann, das muss sein. Und deswegen packe ich jetzt die Kinder ein.
Für die Kinder ist auch schön, das zu sehen.
Und wir gehen jetzt da auf die Chakra mit denen und gucken uns mal an, was sie da alles an Bäumen haben. Und ganz sicher werde ich nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.
Ja, das ist ja immer. Also das ist schon, wenn du einen peruanischen Freund hast, Großzügigkeit ist da auch echt.
Wenn es dein Freund ist.
Wenn du einen peruanischen Freund hast, dann gehst du nie mit leeren Taschen heim. Ja. Das stimmt.
In diesem Sinne, meine Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann mal wieder heißt, zum 141. Mal.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.